Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Ich grüße Sie. Hallo zusammen. Das ehrwürdige britische Parlament verkommt immer mehr zum Kinderspielplatz. Aber unterhaltsam ist es irgendwie doch.
Just following on the comments from the member for Brighton Pavilion, I'm sure it might be possible to provide the Leader of the House with a pillow to make him more comfortable, as he seems to be struggling during this debate.
Ja, gib doch dem Abgeordneten Jacob Rees-Mogg ein Kissen, damit er es bequemer hat, weil er doch mit der Müdigkeit kämpft bei dieser Debatte. Rees-Mogg hatte sich ganz der britische Dandy in Oscar Wilde Pose zu einem Schläfchen ausgestreckt. Ja, ist das nun Verachtung oder einfach stilgerecht und mutig? Das frage ich gleich Ulf Poschardt. Und der große Fotograf Peter Lindbergh ist gestorben. Auch das Thema im Kompressor. Herzlich willkommen. Was für Szenen aus dem britischen Parlament. Der Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg streckt sich bei einer Debatte gestern Abend wie zu einem Nickerchen quer über die Bank. Grünen-Abgeordnete Caroline Lucas ist not amused.
Now there's been a lot of talk about democracy tonight and the leader of the house, who I have to say with his body language throughout this evening has been so contemptuous of this house and of the people. And for the benefit of Hansard, the leader of the house has been spread across around three seats, lying out as if that was something very boring for him to listen to tonight.
Tja, also eine Körpersprache, die Verachtung für dieses Haus und das Volk deutlich gemacht habe. Rees-Mogg selber grinst daraufhin nur und rückt seine Brille zurecht. Diese Szene ging bei Twitter viral und löste nicht nur Protest aus, sondern auch Bewunderung. Zum Beispiel bei Ulf Poschardt, Chefredakteur der Zeitung Die Welt. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Herr Poschardt, was finden Sie denn gut an diesem Verhalten?
Ich glaube, dass Provokation in einer Welt wachsender Konformität und Opportunismen eine ganz befreiende Wirkung haben kann. Und es war ja, nachdem ich den Tweet losgeschickt habe, gewissermaßen erwartbarste Reaktion genau entlang dieser möglichen Empörungslinien. Ich glaube, die Deutschen haben großes Unverständnis gegenüber solchen Figuren wie Boris Johnson und Jacob Rees-Mogg, die natürlich vor dem Hintergrund unserer Kultur- und Zivilgeschichte seit 1945 die pure Provokation sind in ihrem Unernst, in ihren verwuschelten Haaren, in ihrer Upper-Class-Attitüde und eben, was Jacob Rees-Mogg gemacht hat, in ihrer unfassbaren Lässigkeit im Zweifelsfall als jemand, der den konservativsten Teil dieser Gesellschaft in UK repräsentiert, einfach auch mal für eine Viertelstunde nur ein richtig unverschämter Punk zu sein. Und das ist wunderbar. Und wer bei diesem Bild nur Aggression bekommt, muss ich fragen, ob er irgendwelche zwanghaften Verklemmungen in sich spürt, die das nicht ertragbar werden lässt.
Also interessant, dass Sie sozusagen gar nicht den Punkt daran sehen, den ja nicht nur in Deutschland viele sehen, sondern auch in England. Also dass da einfach Respekt fehlt, dass da Respekt verweigert wird in einer Situation, wo es doch sehr, sehr ernst ist, wo es um den Brexit geht.
Ja, das ist so, aber die Respektlosigkeit ist ja gewissermaßen Teil eines politischen Arguments. Also das, was Jacob Rees-Mogg körpersprachlich kommuniziert, hat Boris Johnson gestern bei 53 Anfragen von Backbenchern zu dem, was jetzt passieren wird, immer wieder ausgedrückt. Enough is enough, hat die andere Seite angeschrien, hat gesagt, wenn ihr mich nicht unterstützt, dann habe ich gar keine Chance auf einen Deal. Und wenn man jetzt nicht zwanghaft, wie wir Deutschen das so gerne tun, die moralischen und ethischen Kriterien bei so einer Haltung in den Vordergrund steht, sondern einfach nur die performativen und sagt, was er dort macht, ist im Grunde genommen eine körpersprachliche Unterstützung dessen, was sein Premier sagt. Die sind sich beide einer Meinung, lieber raus, lieber auch raus mit dem No-Deal-Brexit. Und da ist ein Parlament, was sich, wie ich finde, heroisch dagegen stemmt, also nur, dass da keine Missverständnisse entstehen. Ich halte den Brexit für ein total schwachsinniges Projekt. Ich halte es für unverantwortlich, wie Boris Johnson damals agiert hat. Ich finde, die Tories haben sich bis auf die Knochen blamiert mit dem, was sie dort machen. Hm. Ich halte Rees-Moggs Kurs in der politischen Sache für vollkommen falsch. Und ich wünsche, dass UK in der EU bleibt. Aber nichts hindert mich daran, die Schönheit dieser Bilder, diese totale Lässigkeit, diese unglaubliche Provokation, auch sozusagen den Stil dieser Provokation. Da sitzt ein Multimillionär, der es überhaupt nicht nötig hätte, auf einem Parlamentssitz zu sitzen, der opfert sich für die Respublika, weil er überzeugt ist, dass es das Richtige ist, was zu tun ist. Der steht für Meinungen und Haltungen, die bei uns vollkommen undenkbar sind, die selbst in den konservativen Teilen Englands für Kopfschütteln sorgen. Aber ich freue mich über Differenz und mich ödet Opportunismus an. Und ich freue mich, dass da jemand etwas anders macht als unsere Erwartungshaltungen. Und wenn ich das auf die deutsche Politik beziehe, sozusagen, dass es so Erwartungshaltungen gibt, warum ist im Augenblick nicht jeder Robert Habeck oder Kevin Kühnert oder wer auch immer. Wir sollten uns darüber freuen, dass Politik auch anders sein kann, auch wenn man, so wie ich, vollkommen anderer Meinung ist als Jacob Rees-Mogg.
Ja, Herr Poschardt, Sie arbeiten sich gleich schon an den Deutschen ab. Also das Beispiel könnte dann durchaus Schule machen im Bundestag. Vielleicht brauchen wir einfach mehr Dandys. Aber wenn ich nochmal beim Stil bleibe, der Mann lümmelt sich in seinem Maßanzug im Parlament.
Ja.
Ist das nun, was ist denn das? So Oscar Wilde oder dann eben doch eher Monty Python?
Wahrscheinlich ist es wie immer in England eine Mischung aus allem. Das ist vor allem auch Sid Vicious und Edith Sitwell und wahrscheinlich Beau Brummel. Ich glaube, dass diese Erziehung in diesen Eatons und Colleges und dann auch Universitäten, wo Boris Johnson und Rees-Mogg studiert haben, da wächst man sehr stark in dem Selbstbewusstsein auf, dass der kulturelle Reichtum, auch der individualistische kulturelle Reichtum, der britischen Kultur etwas ist, aus dem man sich bedienen kann. Und das Witzige daran ist ja, dass die vermeintlich progressive linksliberale Öffentlichkeit genauso empört reagiert, wie damals sozusagen die Konservativen, als die Sex Pistols auf dem Boot God Save the Queen gesungen haben. Das ist dieselbe Empörung und die merken eigentlich gar nicht, was für eine langweilige, öde Reaktion das ist auf etwas. So kann man sagen, ich kann es kritisieren und ich kann da auch über empört sein und ich finde sozusagen, dass eine Labour-Abgeordnete sich darüber empört. Ich kann es sehr wohl nachvollziehen. Ich wäre wahrscheinlich als Abgeordnete eher der Lib Dems als von Labour auch unfassbar empört. Aber das muss ja nicht meine Haltung sein, sondern ich gucke mir als politischer Beobachter an, wie wirkt es für mich. Und ich gucke das an und bin auch erstmal sauer, weil ich es eine Frechheit finde. Und dann gucke ich mir diese Bilder an und dann auch so den Humor, wie seine Brille da zurechtrückt und so. Und dann finde ich nur die Geste als solche und auch die Bilder, das hat was Poetisches und es ist nicht vernünftig und es ist wahrscheinlich auch nicht super ethisch und so. Aber thank God haben wir Leute, die nicht alles so machen, wie man es von ihnen erwartet und schon gar nicht, wie es die Deutschen gerne hätten.
Mehr Poesie, mehr Provokation, mehr verrückte Spinigkeit. À la England. Die Meinung von Ulf Poschardt zur großen Parlamentsempörung über den britischen Hardliner Jacob Rees-Mogg. Ich danke Ihnen herzlich.
Ich danke Ihnen. Ciao.
Millionenfach geklickt auf YouTube. Diese Meldung liest man ja ständig. Sie steht für maximale Aufmerksamkeit. Auch der israelische Videokünstler und Satiriker Itamar Rose wollte teilhaben an dieser Erfolgsgeschichte.
Innerhalb von 3 Jahren hatte YouTube 1 Milliarde Views am Tag. Auch mich riss der große Traum mit, als ich erkannte, dass YouTube das richtige Werkzeug für mich ist, Einfluss zu nehmen und etwas zu verändern.
Doch Rose wurde trotz aller Versuche keine große Nummer mit seinen Videos und er hat sich deshalb auf die Suche nach dem Geheimnis der Viralität gemacht. YouTube-Stars auf der ganzen Welt getroffen. Und das Ergebnis heißt, 100 Millionen Views läuft am Abend in einer Fernsehfassung auf Arte. Kritikerin Jenny Zülker hat diese Doku schon vorab gesehen. Hallo.
Hallo.
Ja, was genau passiert denn eigentlich in 100 Millionen Views?
Also für diesen Künstler Itamar Rose ist halt die Artform of Choice das Video und er ist aber eben als YouTuber, wo er seine Videos auch hinstellt, sehr erfolglos und er versucht genau herauszufinden, was eben YouTube-Videos viral macht und geht zu den Menschen, die virale Videos produziert haben, unter anderem zum Beispiel zu Menschen, der sich Yosemite Bear nennt und 2010 mit seinem Double Rainbow Video, also ein 3-Minuten-Clip, wo man einen doppelten Regenbogen sieht, über 46 Millionen Mal angeklickt wurde und er geht zu den singenden Lesben Briar und Chrissy und es gibt ein extrem virales Video, es heißt Bond Between Woman and Goat, wo also eine Ziege bondet mit einer Frau und dann lässt sich das ein bisschen erklären, und versucht das dann so oder so ähnlich nachzustellen. Ja, ja, und dann lässt er sich aber, weil das dann überhaupt noch gar nicht klappt, also das Bond Between Woman and Goat, das macht er danach mit Bond Between Woman and Horse und nimmt seine Frau dafür, aber alles haut nicht hin, es bleiben wenige Klicks, es werden einfach nicht mehr. Dann geht er ein bisschen in die Tiefe und lässt sich mehr über die Struktur bei YouTube erklären. Dass meistens auch jemand dazugehört, lernt er zum Beispiel, der sozusagen als Opinion Leader das Video überhaupt in einer anderen Welt bekannt macht, wie Jimmy Kimmel bei diesem Rainbow-Ding. Und er lässt sich Algorithmen erklären und was Algorithmen mit YouTube zusammen, was die damit zu tun haben. Und er geht zu verschiedenen Messen und Influencer-Messen und lernt alles Mögliche über YouTube-Trends und über Content, über Phänomene, wie zum Beispiel ASMR. Da hören wir mal einen Ausschnitt.
Die rätselhafte Flüsternde erklärt mir ASMR-Videos. Lange Videos mit sanften Geräuschen und geflüsterten Gute-Nacht-Geschichten.
So, if I will do it, you think it can help me succeed in YouTube? An ASMR video is usually watched from start to finish, because the person will want to fall asleep too. And right now the YouTube algorithm works based on how long a video is being watched.
Ja, also ASMR ist ja auch schon alter Hut, wird schon seit Jahren erforscht und mehr oder weniger als Phänomen wahrgenommen. Autonomous Sensory Meridian Response, das soll bezeichnen, wenn man sich so sanfte Geräusche bei YouTube anhört und dann halt so also wie Haare kämmen und ein bisschen kribbeln und kratzen und mit Papier
meditativ
rascheln.
Ne?
Genau. Und anscheinend gibt es Menschen, die darauf ganz besonders reagieren. Und dann sagt diese Frau, die das auch praktiziert, weil der Algorithmus so eingestellt ist, dass man halt, dass gezählt wird, wie lang das Video geguckt wird, hat man damit einen ganz guten Schnitt, weil wenn Leute das zum Schlafen, zum Einschlafen gucken, dann gucken sie es halt auch ganz und dann hat man wieder einen ganz guten Algorithmus und das Video wird nach oben, schnellt nach oben.
Mhm. Nun, also quasi inside YouTube, ja, er versucht sich da vorzuarbeiten. Sie haben aber schon gesagt, es klappt eigentlich nicht so richtig, was er versucht. Warum?
Also, genau, es klappt nicht. Es ist ja auch nicht von ihm beabsichtigt, also dieses, was wir am Anfang gehört haben, dass er Einfluss nehmen möchte und etwas verändern möchte. Er ist natürlich Künstler und Satiriker und geht auch so daran. Erstens gibt es ja auch noch diesen Zufallsfaktor. Der Yosemite Bear Mensch sagt ganz richtig, dass man das auch nicht wollen darf, ja, damit ein Video viral geht. Und das stimmt auf eine Art auch. Und darüber hinaus gibt es ja auch Dinge in diesen Videos, die Menschen tatsächlich berühren. Also diese ganz bekannten, millionenfach geklickten Talking Babies, diese Zwillingsbabys oder eben dieses Ziege und die Frau, da sind noch ganz viele andere Komponenten dabei. Bei der Ziege und der Frau zum Beispiel gibt es eine ganz klare sexuelle Komponente. Die Ziege schnüffelt da der Frau zwischen den Beinen rum. Er macht das dann mit seiner Frau, wie gesagt, und dem Pferd. und er sagt, er tut die ganze Zeit so, als ob er das nicht bemerkt. Also, weil sein Ding ist ja nicht, diese Videos zu analysieren tatsächlich, sondern er reenactet die auf eine Art, auf eine künstlerisch sehr freie Art und will dabei eigentlich auf eine andere Ebene, nämlich was macht YouTube eigentlich und was macht YouTube mit uns?
Ja, und will er nicht auch sagen, dass YouTube... Oder will er nicht eigentlich YouTube dekonstruieren? Also worum geht es ihm? Also sagt er, das ist alles im Grunde genommen Quatsch, oder?
Ja, darum geht es ihm schon. Das ist eigentlich ist es, so lahm es vielleicht auch klingt, der Gesellschaft mal wieder den Spiegel vorzuhalten, also sie dazu zu bringen, zu überlegen, was es bedeutet, wenn man solche Videos dreht. Wenn man zum Beispiel dieses ganz bekannte David After Dentist, dieses Video von seinem Sohn, der nach einer Zahn-OP noch ganz benommen ist. Er will also die Gesellschaft kritisieren, er will YouTube kritisieren. Das ist im Prinzip nichts Neues, aber er darf es natürlich trotzdem machen. Er will kritisieren, dass die rein monetär ausgerichtet sind oder die Struktur von denen so ausgerichtet ist. Mich wundert allerdings, dass er das tatsächlich immer noch so macht, also weil dass es die Probleme gibt mit der Demonetarisierung, ist ja längst bekannt. YouTube schließt ja seit einer Weile schon immer mehr Videos von der Möglichkeit aus, durch Werbeeinblendung Geld einzuspielen. Mhm. Das liegt an diesen neuen Richtlinien, die YouTube dann irgendwann mal sich entschlossen hat. Wenn Videos als nicht angemessen eingestuft werden, also was diskriminierend, verharmlosend oder respektlos verstanden wird, das wird dann abgeschaltet und er findet das also raus in seinem Film und regt sich dann auch auf und sagt, damit nimmt man ja auch Leuten die Chance, was Politisches zu sagen, was sie sonst in der restriktiven Gesellschaft nicht sagen können. Mhm. Was ich tatsächlich richtig problematisch finde, ist, dass er dann auch als Beispiel diese Nazim Akdan nimmt. Das war diese YouTube-Attentäterin, die 2018 da versucht hat, im Headquarter von YouTube Menschen, also Mitarbeiter zu erschießen und sich dann selbst das Leben genommen hat. Er bringt das Beispiel auch und sagt dann, ja, und jetzt wären alle ihre Videos vom Netz genommen, also von dem Portal genommen bei YouTube und damit würde man ja quasi auch die ganze Geschichte sozusagen negieren und YouTube wird sich nicht damit auseinandersetzen und das finde ich schon relativ merkwürdig, weil ich kann schon verstehen, dass YouTube ein Video vom Netz nimmt, wo jemand versucht, Mitarbeiter zu erschießen.
Ja. Also da ist dann natürlich von geradezu radikaler Satire, ja, also Itamar Rose. In Israel ist er ja auch bekannt vor allem für seine politischen, beißend satirischen Performances. Erreicht er denn überhaupt die Gesellschaft damit? Kann er was bewegen? Wie schätzen Sie das ein?
Ich glaube schon auf eine Art, weil, also erstmal genau, er macht schon sehr lange diese Videos, in denen er Leute auffordert, verschiedene Situationen zu reenacten. Er sagt ihnen, du bist jetzt Soldat, israelischer Soldat, und du bist Palästinenser und du willst über die Grenze und du musst ihn jetzt erschießen. Und dann machen die Leute auch immer alle gerne mit. Oder er geht zum Big Brother House und da zu so einem offiziellen Pressetag und sagt den Leuten so, wer hat denn im Big Brother House was in Israel feindliches gesagt? Also er gibt sich so ein bisschen als Israel-Freund aus, aber eigentlich ist er eben sehr nationskritisch. Und ich glaube, dass das ganz gut klappt, weil in Israel selber ist die Situation für Künstler gar nicht unbedingt so rosig. Da gab es ja schon lange die Vorwürfe der Nestbeschmutzung, immer wieder von Seiten der Regierung gegenüber Künstlern. Im letzten Jahr gab es diese Idee, dieses neue Loyalitätsgesetz durchzuwinken, also gegen die Förderung von israelkritischer Kunst anzugehen. Das hat die Kulturministerin Miri Regev damals versucht, auf den Weg zu bringen. Also die Szene, da hat es nicht so leicht. Und da ist so jemand, der dann im Ausland vielleicht sogar noch mehr wahrgenommen wird, weil Itamar Rose und sein Videopartner, die stellen auch oft in der Tate Modern in London, zum Beispiel auch im ZKM oder in Hamburg. Das kann schon eine ganz gute Chance sein, eine Israel-Kritik überhaupt anzubringen.
Also durchaus wichtige Arbeiten, aber vielleicht nicht unbedingt, jedenfalls nach Ansicht von Jenny Zilker, hundertprozentig gelungen. Dieser Doku-Film, der heute Abend auf Arte läuft, 100 Millionen Views. Ich danke herzlich für die Besprechung.
Sehr gern.
Supermodel-Fotograf, diesen Titel hatte sich der jetzt verstorbene Peter Lindbergh über Jahrzehnte erarbeitet. Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford, viele andere Namen, die mit seinem verknüpft sind, Gesichter, die durch ihn erst Ikonen wurden. Er hinterlässt eine große Lücke, heißt es lakonisch auf seiner Instagram-Seite. Ich habe mit dem nicht minder bekannten Starfotografen Jürgen Teller gesprochen. Hallo.
Hallo, grüß Gott.
Wie war Lindbergh? Wie haben Sie ihn gekannt? Wie haben Sie ihn erlebt?
Ich habe in der Bayerischen Staatslehranstalt für Fotografie in München studiert, 84 bis 86. Und so zum Ende dieser Zeit sind mir diese Lindbergh-Fotos aufgefallen, so Mitte 80er Jahre, Ende, also Mitte oder 86. Und fand das eine ganz tolle, ganz andere Welt, wie der diese Frauen fotografierte. Das war so unheimlich anziehend. Und auch diese Locations, die er benutzt hat und so. Das war dann irgendwie komischerweise mein Traum, oder nicht komischerweise, so mein Traum, irgendwie sein Assistent zu werden, habe ich mir damals gedacht, als ich von der Fotoschule weggegangen bin. Relativ schnell, kurze Zeit später, mit dem Assistieren wurde natürlich nichts und dann irgendwie nach kurzer Zeit später habe ich ihn kennengelernt in Mailand. Das war so 88 und da habe ich für die gleiche Magazin gearbeitet und der war immer, ich kann einfach nur sagen, der war immer nur extrem positiv, unheimlich generous, also was heißt generous?
Großzügig.
Großzügig, unheimlich großzügig und eine unheimlich liebe und gute Figur. Also ich kann eigentlich nur Positives über ihn sagen. Mhm. Und die ganzen Frauen, die er fotografiert hat, werden das mit hundertprozentiger Sicherheit auch sagen. Der hat ein unheimlich gutes Gefühl da gelassen und hat ein unheimlich gutes Gefühl für Frauen gehabt und für Kleider und so weiter und war sehr, sehr großzügig.
Ja, man kann das auch immer über ihn lesen, dass er eben diese besondere Atmosphäre kreiert hat. Aber wenn wir uns jetzt die Fotos selbst anschauen, die Sie ja selber auch als besonders eben beschrieben haben, was ist das Besondere, das Außergewöhnliche?
Wie er die stilisiert hat und wie die Frauen sich wohlgefühlt haben, das sieht man richtig. Ich war mit meiner Mutter in Berlin und wir sind eingeladen worden von dem Bundespräsidenten Gauck, damals für das Jahr der Fotografie oder Monat des Fotografie irgendwie. Da wurde dann Gursky eingeladen und Wim Wenders und natürlich auch also ganz viele Leute, Thomas Strutt und Thomas Ruff und Peter Lindbergh auch und ich auch. Und ich hab den dann in der Paris-Bar sitzen sehen und wir haben da auch Mittag gegessen, meine Mutter und ich, und Lars Eidinger war da mit beim Essen. Und ich bin dann hallo, und der ist dann aus dem Restaurant rausgekommen, in sein Auto rein, und dann habe ich ihn kurz aufgehalten, hallo Peter und so, wie geht's und so weiter und so, möchte mal deine Mutter vorstellen, und dann habe ich gedacht, kann ich mal schnell ein Foto machen von Peter und meiner Mutter, ne, irgendwie einfach nur auf dem iPhone, ne, so ein schnelles Foto. Da hat er sie umarmt und war unheimlich lieb zu ihr und so, und dann haben wir gesagt, wir sehen uns ja heute Abend später, und waren dann da. Ne, jeder dann mit dem Anzug und jeder hat entweder seinen Agenten oder seine Frau mitgenommen und ich war der Einzige, der irgendwie, glaube ich, seine Mutter mitgenommen hat. Und dann kam er dann auch zu uns zu und hat gemeint, irgendwie, ja, ich habe nochmal auf das Foto gedacht und so, jetzt machen wir mal ein gescheites Foto. Dann nimmt er meine Mutter bei dem in dem Schloss von dem Gauk, nimmt er meine Mutter und drückt sie und gibt sie einen totalen Mundkuss und küsst sie so richtig auf die Lippen, so richtig schmerzhaft, und hat ganz schön lange gedauert. Und ich habe mir da rumgestanden, habe Fotos gemacht, bum, 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 bum. Und es war ein unheimlich schönes Foto von den beiden. Und dann haben sie beide gelacht und war sehr, 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 sehr rührend und sehr, sehr schön.
Also ihre Mutter hat das gut aufgenommen. Das ist ja nicht selbstverständlich,
ja,
ne? Wenn man,
ja. Die war erstmal, war sie geschockt, ne? Ja. Aber das ging so schnell und war so süß und so rührend. Irgendwie, es war unheimlich herzlich.
Ja.
So habe ich ihn in Erinnerung. Also ich bin total schockiert, dass der jetzt gestorben ist.
Ich danke Ihnen herzlich. Alles Gute.
Danke. Tschüss.
Der Fotograf und Lindberg-Bekannte Jürgen Teller, den wir nur am Telefon erreicht haben. Lindberg ist gestern verstorben. Schauen wir jetzt nach Venedig. Manchmal werden ja Filme von aktuellen Ereignissen eingeholt und dann sieht man sie plötzlich aus einer anderen Perspektive, in einem anderen Licht. Und so ist das mit Hongkong, wo sich ja Hunderttausende gerade gegen die Vereinnahmung durch Mainland China wehren. Bei den Filmfestspielen läuft im Wettbewerb der Animationsfilm Number 7 Cherry Lane aus Hongkong. Der spielt im Jahr 1967. Ja, und wenn man diese schwelgerische Musik aus dem Trailer hört, dann scheint die Gegenwart doch weit weg zu sein. Aber wer weiß, vielleicht lässt sich da doch was entdecken. Hinweise, Informationen, Stimmungen, die zu einem anderen Verständnis führen. Anke Lewicke ist für uns in Venedig. Hallo.
Hallo.
Anke, hatten Sie beim Sehen von No 7 Cherry Lane die aktuellen Nachrichtenbilder im Hinterkopf?
Ja, eigentlich schon. Also die Produktion hat ja über 7 Jahre gedauert. Also das Drehbuch war schon lange fertig und da konnte man sich natürlich noch nicht vorstellen, dass jetzt 2 Millionen Menschen durch die engen Straßenschluchten gehen, dass eben es auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt. Aber in dem Film, der ja 1967 spielt, formieren sich auch Menschen. Es sind junge Menschen, die haben weiße Hemden an, sie haben alle die Mao-Bibel in der Hand und sie demonstrieren gegen die Kolonie. Macht für den Kommunismus. Ja, und es ist kein Zufall, dass Yon Fan diese Zeit für seinen Film gewählt hat, in dessen Mittelpunkt eigentlich eine Liebesgeschichte steht. Aber es sind eben sehr turbulente Zeiten, gesellschaftliche Umbrüche. Und Yon Fan kam 1964 aus Taiwan nach Hongkong, ja, und hat da erstmal zunächst die Freiheit genossen.
And then I went to Hong Kong and I smelled the freedom of Hong Kong. And then when the 1967 came, and then there was this turbulent time in Hong Kong, and I was 20 years old. I was very much involved and moved by the moment of that time, because that was, as you see in the movie, I said, well, it was the big time in Hong Kong.
Ja, Yon Fan war 20 Jahre alt und er war sehr involviert in den Ereignissen damals in Hongkong. Und das war eben eine Zeit, als die Stadt immer westlicher wurde. Jetzt gar nicht in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern die Stadt hat immer mehr westliche Kultur in sich aufgenommen. Und das zeigt der Film. Also die jungen Leute lesen dann auf einmal englische Literatur, sehen Filme, europäisches Autorenkino. Manche Szenen haben dann auch so richtig was vom Swinging London. Und überhaupt zeigt der Film so eine ganz unorthodoxe Mischung aus verschiedenen Kulturen. Auch das alte China lebt ja in Hongkong weiter fort, weil im Mainland, also im Festland China, gibt es dafür ja auch gar keinen Platz mehr. Und dann erinnern manche Szenen auch so an chinesische traditionelle Malerei. Und überhaupt ist das alles so sehr schön animiert. Also man sieht die Straßenbahn, dann haben die Menschen westliche Kleidung an, traditionelle. Es wird eben auf den Märkten alles noch so in Bambusrohren und so weiter verkauft. Und dieser Film zeigt eigentlich, dass Hongkong eine Stadt ist, die gerade durch die verschiedenen kulturellen und traditionellen Einflüsse zu leben beginnt. Und das ist ja genau, wofür die jungen Menschen heute in Hongkong auf die Straße gehen.
Und wird diese Vielschichtigkeit denn überhaupt zugelassen auf einem Festival oder wird da ein Regisseur dann doch eher in die Rolle eines politischen Sprachrohres gezwängt?
Ja, natürlich musste Yon Fan erstmal immer Stellung zu Hongkong beziehen und er musste seinen Film auch so ein bisschen so schützen davor, dass man ihn nicht nur politisch lebt. Also man kann sagen, es ist ein Melodram, der Film ist wunderbar kitschig, aber er hat auch eine ungewöhnliche Erotik, weil der Mann hier einfach mal das Objekt der Begierde ist. Aber Yon Fan, auch wenn er nicht explizit jetzt Stellung bezogen hat politisch, hat er natürlich immer wieder gesagt, dass er hofft, dass seine Stadt sich wieder neu finden kann, dass sein Film eine Liebeserklärung ist an Hongkong. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass sozusagen die Hongkonger Filmindustrie jetzt am Tropf hängt vom Festland China und dass unheimlich viele Leute und Schauspieler, die damals in der Yellow Umbrella-Bewegung mitgemacht haben, die durften dann eigentlich gar nicht mehr weiter in Filmen mitmachen, die vom Festland produziert wurden. Also es ist eine sehr prekäre Situation.
Mhm. Das also No 7 Cherry Lane, aber ebenfalls in Venedig läuft der neue Film Saturday Fiction des Chinesen Lu Ye. Und der ist ja dafür bekannt, dass er Bilder eben jenseits der offiziellen Genehmigten liefert. Nun wurden in der letzten Zeit aber auch chinesische Beiträge von Festivals wegen angeblicher technischer Schwierigkeiten kurzfristig wieder zurückgezogen. Haben wir auch auf der Berlinale erlebt. Ist das nun eine Sensation, dass dieser Film überhaupt in Venedig läuft?
Ja, es ist auf alle Fälle ganz interessant und die früheren Filme von Lu Ye waren auch häufig in China verboten, aber mittlerweile gibt es ein Gesetz seit 1997, dass man eine offizielle Genehmigung braucht, also das Drachensiegel zu Beginn, wenn man auf internationalen Festivals laufen möchte, sonst macht man sich strafbar, wenn man dieses Siegel nicht hat. Und nehmen wir den letzten Film Shadow Play, das war ein Film noir von Lu Ye, da geht es um Bauskandale und Korruption. Und dieser Film war zum Beispiel 2018 schon auf der Berlinale ins Panorama eingeladen und dann kam er nicht durch die Zensur. Aber man kann eben verhandeln, man kann ein paar Szenen ändern. Ja, und 2019 lief er dann auf der Berlinale und deshalb, man weiß natürlich nicht, wie lange es jetzt gedauert hat, bis er diesen Film hier in Venedig durch die Zensur bekommen hat.
Schwer herauszufinden wird das sein. Aber wenn Sie den Film selber jetzt betrachten, hat der Sie überrascht? Riskiert er was?
Also ich würde sagen, der hat eigentlich keine großen Bezüge zur Gegenwart. Es ist ein Film, der 1941 spielt, als Shanghai eben von Japan besetzt war. Aber Shanghai hatte ja die französische und britische Konzession. Da durften die Chinesen nicht rein. Und Gong Li spielt eine Agentin. Sie soll die Japaner ausspionieren. Das Ganze spielt am Vorabend von Pearl Harbor. Und was ich aber interessant finde, dass hier in dem Film, wie bei Yon Fan, eigentlich auch eine Stadt im Mittelpunkt steht. Weil Shanghai hatte ja auch immer wegen des Hafens mehr westliche Einflüsse, war offener. Und genau so sieht man diese Stadt dann eben. Cafés, Jazz, amerikanische Kinos und alles. Und das finde ich eben ganz aufschlussreich, dass jetzt aus Hongkong und China zwei Filme laufen, wo eine Stadt mehr als Kulisse ist, sondern eine tragende Rolle spielt. Und es gibt ja diese tollen Gebäude in Shanghai, diese ganzen Bauhausgebäude, die sieht man eben auch in diesem Film. Ja, sieht man sie, aber heute haben sie alle die chinesische Flagge, damals noch nicht.
Number 7, Cherry Lane und Saturday Fiction, das sind Filme aus China bzw. Hongkong. In Venedig laufen sie und vorgestellt von Anke Lewicke.